Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova mit den aktuellen Nachrichten. Einer der geistlichen Führer im südirakischen Basra verlangt eine Entschuldigung von den Regierungen der Staaten, die im Irak aktiv sind, für eine angebliche Beleidigung des Islams. Die Beleidigung hätten ihm zufolge die Angehörigen des 7. tschechischen Feldlazaretts begangen, die in Basra einen Text aus dem Koran, überschrieben mit Schimpfausdrücken, verbreitet haben sollen. Der Befehlsstab der tschechischen Armee hat die Anschuldigung zurückgewiesen und die Angelegenheit als Provokation bezeichnet. Der Nachrichtenagentur ČTK wurde dies vom Verteidigungsministerium der Tschechischen Republik am Dienstag mitgeteilt. Die offiziellen Vertreter Iraks haben sich von den Aussagen des Geistlichen distanziert. Die tschechische Regierung will für das nächste Jahr Obligationen im Wert von über 100 Milliarden Kronen erlassen. So wird sie den Großteil des Haushaltsdefizits für das Jahr 2004 finanzieren, das auf 115 Milliarden Kronen vorgeschlagen wurde. Der Nachrichtenagentur ČTK teilte dies eine Angestellte des Finanzministeriums am Dienstag mit. Die tschechische Regierung habe Präsident Klaus zufolge den Menschen in Tschechien noch nicht ausreichend erklärt, welche Folgen die Annahme der EU-Verfassung haben wird. Klaus sei überzeugt, dass es zu wenig ist, den Text der Verfassung nur zu veröffentlichen, man müsse ihn auch interpretieren. Damit begründete er nach dem Treffen mit dem polnischen Premier Leszek Miller am Dienstag, warum er einen Artikel geschrieben hat, in dem er behauptet, dass der Verfassungsentwurf einen einzigen starken Superstaat bildet. Vertreter Italiens als des EU-Vorsitzlandes und der Europäischen Kommission haben es am Dienstag abgelehnt, mit Präsident Klaus über den Inhalt und den demokratischen Ausmaß des Verfassungsentwurfs zu debattieren. In Prag hat sich in der Nacht auf Dienstag abermals ein junger Mann versucht, sich durch Selbstverbrennung das Leben zu nehmen. Mit schweren Verbrennungen wurde er in eine Prager Klinik eingeliefert, sein Zustand wird als kritisch bezeichnet. Im laufenden Jahr handelt es sich bereits um den 16. Fall von Selbstverbrennung in Tschechien. Die Selbstmorde bzw. Selbstmordversuche rufen stets auch Erinnerungen an den Studenten Jan Palach wach, der sich im Jahre 1969 aus Protest gegen die sowjetische Okkupation auf dem Prager Wenzelsplatz mit Benzin übergossen und verbrannt hatte. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Herzlich willkommen nun, meine Damen und Herren, zum Tagesecho von Radio Prag, heute mit den folgenden Themen. Außenminister Cyrus Svoboda spricht vor der UN-Vollversammlung. Weiter informieren wir Sie über die Lage im südirakischen Basra, wo sich am Wochenende eine tschechische Delegation vor Ort ein Bild machte. Und wir berichten von der Woche der Auslandstschechen, die am Montag in Prag eröffnet wurde. Im Anschluss an das Tagesecho erwartet Sie dann im Forum Gesellschaft allerlei Interessantes über die tschechische Minderheit in Rumänien. Außenminister Cyrus Svoboda hat sich am Montag in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York klar für eine Reform der Vereinten Nationen ausgesprochen. Die heutige Entscheidungsfindung innerhalb der UN sei den aktuellen Gefahren nicht mehr angemessen, so der Außenminister. Die Transformation der Vereinten Nationen müsse weiter fortschreiten, daran könne nicht der geringste Zweifel bestehen, damit die UN ihre Entscheidungen flexibler treffen könne und damit der Multilateralismus erhalten bleibe, das heißt die Zusammenarbeit aller demokratischen Staaten, so Svoboda. Weiter plädierte der tschechische Außenminister in New York für eine Erweiterung des UN-Sicherheitsrates um Deutschland, Japan sowie Vertreter aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Gremiums sei veraltet und unhaltbar, so Svoboda. Tschechien, so kündigte der Außenminister an, werde sich für die Jahre 2008 und 2009 um einen Platz als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat bewerben. Zur Zukunft im Irak sagte Svoboda, er unterstütze den Resolutionsentwurf der USA, der zu weltweitem Engagement am politischen und wirtschaftlichen Wiederaufbau des Irak aufruft. Am Rande der UN-Vollversammlung äußerte sich Svoboda in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK überrascht über die jüngsten Äußerungen von Tschechiens Präsident Václav Klaus zur EU-Verfassung. Klaus hatte den Verfassungsentwurf in einem Beitrag für die Zeitung Mladá Fronta Dnes am Montag scharf kritisiert und von einem radikalen Schritt gesprochen, nachdem Staaten nicht mehr souverän seien und der Einfluss der Bürger gleich null wäre. Der tschechischen Regierung und dem Außenminister warf Klaus vor, sie würden verschweigen bzw. unterschätzen, worum es in der Diskussion über die europäische Verfassung tatsächlich gehe. Svoboda regierte darauf mit der Äußerung, Klaus sei mit seiner Ansicht über die Verfassung in Europa isoliert. Sowohl Svoboda als auch Klaus werden an der bevorstehenden Regierungskonferenz in Rom teilnehmen. Beide werden am Dienstagnachmittag auf der Prager Burg zu einem Gespräch darüber zusammentreffen. Am vergangenen Wochenende hat der tschechische Verteidigungsminister Miroslav Kostelka in Begleitung des US-amerikanischen Botschafters in Prag, Craig Stapleton, das im südirakischen Basra stationierte tschechische Kontingent der multinationalen Division im britischen Sektor Southeast besucht. Mit an Bord waren auch 50 Militärmediziner, die ihre Kollegen vom 7. Feldlazarett in Basra ablösten, sowie ein kleiner Stab von Journalisten, darunter auch die Redakteurin der spanischen Redaktion von Radio Prag, Pavla Jedličková. Zu ihren Eindrücken im ehemaligen Kriegsgebiet hat sie Lothar Martin befragt.
Ein brandaktuelles Thema, was den Irak betrifft, ist die dortige Sicherheitslage. Wie sich diese derzeit in der südirakischen Metropole darstellt, dazu sagte mir Pavla Jedličková.
Die Sicherheitssituation in Basra bzw. im britischen Sektor im Südirak, wo die schiitische Bevölkerung die Mehrheit stellt, war bis Anfang August ziemlich angenehm. Die örtliche Bevölkerung hat den Sturz von Saddam Hussein sehr begrüßt, denn wie allgemein bekannt ist, war diese Diktatur der schiitischen Bevölkerung nicht besonders zugeneigt. Seit August aber hat sich die Sicherheitslage merklich verschlechtert, nämlich als hier ein Volksaufstand ausbrach und die Anhänger der früheren Baath-Partei erneut aktiv wurden und sich radikalisierten. Gleichzeitig kommen aus dem Iran und aus anderen islamischen Ländern immer mehr schiitische Extremisten in den Irak, wo sie versuchen, die örtliche Bevölkerung gegen die vermeintlichen Besatzer aufzuwiegeln.
Als Beleg für diese negative Entwicklung informiert mich Pavla über die Tatsache, dass hier gerade innerhalb der zurückliegenden 3 Wochen 6 britische Soldaten getötet wurden. Und ihr von Oberst Mojmir Mirva, dem Befehlshaber des tschechischen Korps im Südirak, berichtet wurde, wie die Fahrzeuge des 7. Feldlazaretts gerade in letzter Zeit immer wieder mit Steinen beworfen oder anderweitig zerstört würden. Eine Aussage, die der für alle militärischen Transporte in und um Basra verantwortliche Hauptmann Josef Tomčiček wieder etwas relativiert.
Já musím říct, že v prvních počátcích jsem tady měl velice dobrý, v podstatě první dojem byl opravdu vynikající.
Ich muss sagen, dass ich hier von Anfang an sehr gute Eindrücke hatte. Der erste Eindruck war wirklich ausgezeichnet. Ich habe feststellen können, wie prächtig hier die Menschen sind. In letzter Zeit aber, so ungefähr seit einem Monat, hat sich dieser Zustand etwas verschlechtert. Aber es ist nicht so gefährlich, wie behauptet wird, und die Menschen hier sind freundlich.
Dá se říct, že není tak nebezpečný, ale že lidi jsou přátelské.
Auf Nachfrage von Pavla Jedličkova betonte Tomčiček aber, dass er damit vor allem die Einwohner von Basra meint. Doch was ist diesen Einwohnern von ihrer einst so schönen Stadt geblieben? In welchem Antlitz hat sich ihr das heutige Basra gezeigt? Wollte ich von Kollegin Jedličkova wissen.
Můj dojem z toho města je otřesný. To je město zdevastované.
Mein Eindruck von dieser Stadt ist erschütternd. Überall sind Zerstörungen und damit die deutlichen Spuren des Krieges zu sehen. Aber nicht nur des Krieges, denn bereits unter dem Regime Saddam Hussein ist Basra stark vernachlässigt worden. An jeder Ecke sieht man sehr schmutzige und heruntergekommene Häuser, Abfälle über Abfälle, die sich auf den Straßen ausbreiten, oder aber provisorische Verkaufsstände, wo Händler versuchen, irgendetwas zum Verkauf anzubieten. In Basra herrscht kein großer Verkehr auf den Straßen, die gerade mal so befahrbar sind. Auf ihnen verkehren lediglich ein paar alte, schrottreife Autos oder mit Pferden und Eseln bespannte Karren. Die Frauen sind in ihrer Bukna eingehüllt, also muss ich sagen, mein Eindruck von Basra ist ein sehr trauriger, wenn man sieht, welch einen Niedergang diese Stadt erfahren hat. Hörerinnen und Hörer von Radio Prag wissen es wahrscheinlich bereits. In Prag findet gerade die sogenannte Woche der Auslandstschechen statt, einen Veranstaltungsreigen, wo die verschiedenen tschechischen Minderheiten aus allen Teilen der Welt zusammenkommen, sich kennenlernen, ihre Probleme miteinander besprechen und diese nicht zuletzt auch gegenüber den tschechischen Politikern in Prag erläutern können. Am Dienstag fand eine erste Pressekonferenz zum Thema statt. Gerald Schubert war dort und hat folgenden Bericht gestaltet.
Ein in Kanada lebender Tscheche beklagt, dass zwischen beiden Staaten noch immer gegenseitige Visumspflicht besteht. Eine tschechischstämmige Dame aus Ägypten ermahnt die Journalisten hierzulande, sich doch vermehrt der ausländischen Landsleute anzunehmen. Ein Herr, der aus der Ukraine angereist ist, wünscht sich ein Gesetz, das die Rechte von Tschechinnen und Tschechen in aller Welt eindeutig regelt. Ein Tschechoamerikaner beklagt das tschechische Wahlrecht, das keine Möglichkeit zur Briefwahl vorsieht. Und diese Dame, die die Tschechen in der Slowakei vertritt, meint, wir sind niemals ins Ausland gegangen und sind dennoch Ausländer geworden, sagt sie und spielt auf die komplizierte Situation nach der Teilung der ehemaligen Tschechoslowakei im Jahr 1993 an, wo einige Aspekte des Staatsbürgerschaftsrechts noch heute auf eine Lösung warten. So also sind die Probleme der Auslandstschechen teilweise ganz unterschiedlich, teilweise wiederum sind sie so gut wie identisch. All dies jedoch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, das scheint so gut wie unmöglich zu sein, und deshalb existiert auch kein gemeinsamer Dachverband, der die Tschechen aus allen Ecken der Welt vertreten würde. Dennoch gibt es natürlich Grundsätzliches zu den Fragen von Migration und Exil zu sagen, und genau das hat am Dienstagvormittag Premierminister Wladimir Spiller getan, der die zahlreich angereisten Auslandstschechen in der Prager Karls-Universität begrüßte. Es ist natürlich ein Unterschied zwischen der Migration, die sich im Rahmen eines normalen demokratischen Staates und in normalen menschlichen Verhältnissen abspielt, und erzwungenem Exil. Im ersten Fall entscheiden Menschen einfach aus verschiedenen Gründen, dass sie ihr Glück woanders suchen und sich woanders eine Heimat aufbauen wollen. Entweder weil sie sich verliebt haben oder weil es irgendwo eine bessere Arbeitsmöglichkeit gibt oder einfach, weil ihnen die Kultur eines bestimmten Landes gefällt. Das ist ganz natürlich und man muss sich davor nicht fürchten. Im Gegenteil. Das ist etwas, das die Tschechische Republik sogar sehr bereichert. Erzwungene Emigration jedoch habe laut Spittler allein in den Jahren 1947 bis 1989 dazu geführt, dass mehr als eine halbe Million Menschen dem Land den Rücken kehren mussten. Die vom kommunistischen Regime aufgerissenen Gräben zwischen Emigranten und denen, die zu Hause geblieben waren, die gelte es nun zu überbrücken, so Spittler. Die Woche der Auslandstschechen dauert noch bis zum 4. Oktober und kann dazu vielleicht einen Beitrag leisten.
In Ústí nad Labem Aussig fand am Wochenende eine Studierendenkonferenz mit dem Titel Perspektiven der jungen Generation in Europa 2003 statt, in deren Rahmen Seminar-, Examens- und Doktorarbeiten mit deutsch-tschechischem Bezug vorgestellt wurden. Die Autoren der Arbeiten kamen aus Tschechien, Deutschland und der Schweiz. Mehr dazu von Katrin Sliva.
Die Arbeiten, die von den Studenten im Rahmen der dreitägigen Konferenz an der Jan Evangelista Purkinje Universität in Ústí nad Labem vorgestellt wurden, befassten sich mit unterschiedlichsten Themen, die im weitesten Sinne deutsch-tschechisch waren. Weitere Eingrenzungen waren von den Veranstaltern nicht vorgenommen worden. Das bestätigt Frau Helena Pavlíčková von der Universität in Ústí nad Labem, eine der Mitverantwortlichen für die Durchführung dieser Konferenz. Sie nennt auch den Grund für diese Vorgehensweise.
Der Rahmen dieser Konferenz war etwas breites. Es wurde gesagt, deutsch-tschechische Beziehungen sollen da also irgendwie bearbeitet werden, weil es uns auch interessiert, welche Aspekte der deutsch-tschechischen Beziehungen die Studenten für ihre Diplomarbeiten und sonstige Arbeiten wählen. Und da waren auch Arbeiten aus der Historiografie, also aus der Geschichte, dann aus der Literatur, aus Sprache, über gegenwärtige Beziehungen auf dem Bereich der Kultur, der Politik und so weiter.
Welches Ziel die Veranstalter, zu denen die Ackermann-Gemeinde Prag sowie das Institutum Bohemicum München zählen, mit der Studentenkonferenz verfolgen, erläuterte Helena Pavlíčková wie folgt.
Wir möchten erstens die Arbeiten erfassen, die sich mit deutsch-tschechischen Beziehungen beschäftigen. Wir wollen dann die Studenten weiter einladen zu deutsch-tschechischen Veranstaltungen oder zu Veranstaltungen zu diesen Themen. Und wir wollen einen Sammelband herausgeben, den wir dann veröffentlichen und der also dann bekannt wird.
Einen vergleichbaren Band gibt es bereits. Er enthält die Arbeiten von Studenten, die an dem ersten Konferenzjahrgang im Jahr 2001 teilnahmen. Finanzielle Unterstützung für dieses Projekt gibt es
einerseits von den Veranstaltern und dann auch von dem Deutsch-Tschechischen Kulturfonds und von der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sagt Helena Pavličková und freut sich bereits auf den nächsten Jahrgang.
Während der Flutkatastrophe, die im vergangenen Sommer über die tschechische Hauptstadt hereinbrach, wurden auch mehrere historische Sehenswürdigkeiten überschwemmt und beschädigt, darunter die Pinkas-Synagoge. Nach fast 14 Monaten wurde sie am Montag vom Prager Jüdischen Museum wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Martina Schneibergova war dabei.
Die Prager Pinkas-Synagoge ist neben der Alt-Neu-Synagoge und dem alten jüdischen Friedhof die am besten erhaltene Sehenswürdigkeit der ehemaligen Prager Judenstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Synagoge in eine Gedenkstätte für die Holocaust-Opfer umgewandelt. An die Wände der Synagoge wurden 77.297 Namen tschechischer Juden geschrieben, die während der Nazi-Okkupation ermordet wurden. Neben Namen wurden auch persönliche Daten und die Heimatgemeinden der Opfer notiert. Nach der Okkupation der Tschechoslowakei durch die Warschauer Vertragsstaaten im Jahre 1968 wurde die Gedenkstätte für mehr als 20 Jahre geschlossen. Die Inschriften wurden beschädigt und allmählich beseitigt. Erst nach der Wende von 1989 konnte die Synagoge einschließlich der Opfernamen wieder renoviert und auch als Gedenkstätte geöffnet werden. Während der Hochwasserkatastrophe stand das Wasser in der Synagoge 1,5 Meter hoch und beschädigte auch die vor einigen Jahren restaurierten Inschriften. Die Schäden wurden später auf 8 Millionen Kronen umgerechnet, ca. 270.000 Euro beziffert. Die Renovierung der Räumlichkeiten wurde teilweise durch Spenden aus dem Ausland finanziert. Die gesamte Rekonstruktion wurde jedoch noch nicht beendet. Im Oktober wird man mit der Wiederherstellung der stark beschädigten Inschriften beginnen, die vollständig beseitigt werden mussten. In der ersten Etage der Synagoge wurde vom Jüdischen Museum erneut die ständige Ausstellung von Kinderzeichnungen aus Theresienstadt untergebracht. Die Kuratorin der Ausstellung, Michala Hajková, beschrieb die Ausstellung wie folgt.
Die Ausstellung von Kinderzeichnungen aus Theresien trägt den Untertitel Die Geschichte der Kinder und wurde als eine Art Mini-Geschichte zusammengestellt, damit auch ein Besucher, der sich in der Geschichte nicht auskennt, begreifen kann, wie das Leben der jüdischen Kinder aussah, vom Anfang der Okkupation im März 1939 an. Es geht um Illustrationen des Alltagslebens im Ghetto Theresienstadt, die das Leben der Kinder in Kinderheimen betreffen, bis hin zu den Transporten in das Konzentrationslager Auschwitz. Es werden hier an die 180 Kinderzeichnungen und Alltagsgegenstände ausgestellt. Erwachsene Gefangene aus dem Ghetto in Theresienstadt wurden hier nicht mit einbezogen. Die Ausstellung konzentriert sich wirklich darauf, das Leben der Kinder zu beschreiben. Soweit, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 30. September und damit übergebe ich an Katrin Sliver und das Forum Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Forum Gesellschaft. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an unsere Miniserie über nationale Minderheiten in Tschechien. Das Thema wollen wir heute noch einmal aufgreifen. Diesmal wenden wir uns allerdings der tschechischen Minderheit in einem Landstrich zu, der auch für einen Teil der sogenannten Donauschwaben zur neuen Heimat wurde, das Banat. Ja. Ja. Etwa 9000 Tschechen waren im 18. Jahrhundert ins Banat gekommen. Privilegien wie die Befreiung vom 14-jährigen Wehrdienst und von Steuern, eingeführt von den Habsburgern, bildeten den nötigen Anreiz für die überwiegend aus Mittelböhmen stammenden Tschechen, sich hier anzusiedeln. Harte Arbeit erwartete sie hier. Etwas, das sich bis heute nicht geändert hat. Eine Reise ins rumänische Banat, wo heute noch 6 tschechische Dörfer liegen, gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Durch die langjährige Isolation haben sich die Tschechen im Banat ihre Muttersprache in einer Form bewahrt, die in der Tschechischen Republik kaum noch anzutreffen ist. Die Nachkommen lernen heute Tschechisch zu Hause, aber auch in der Schule, wie uns die Lehrerin Kristina Jankulovic erklärt.
Ich bin Tschechischlehrerin in Brzaska und Lipkova. Wir haben 3 Gruppen, 2 hier und 1 in Lipkovo. In der ersten Gruppe lernen Schüler der 1. bis 4. Klasse, insgesamt sind es 9 Kinder. Die zweite Gruppe bilden 13 Schüler der Klassenstufen 5 bis 8. In Lipkova sind es 11 Schüler. Der Unterrichtsumfang beträgt 4 Wochenstunden. Sie lernen tschechische Texte zu lesen, zu schreiben und die Grammatik. Alles im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben nicht genügend Schulbücher.
Tschechisch werde noch in vielen der hier ansässigen Familien gesprochen, ungeachtet der vielen rumänisch-tschechischen Mischehen, die hier geschlossen wurden und werden, beteuert Kristina Jankulovic. Sie ist überzeugt davon, dass die Kinder von den Tschechischkenntnissen profitieren werden.
Einige der Kinder werden später nach Tschechien gehen, um dort Arbeit zu suchen. Das, was sie hier lernen, wird ihnen dabei helfen.
Die Abwanderung ist in der Tat das zentrale Problem der tschechischen Minderheit im Banat. Arbeit gibt es hier kaum. Die meisten leben hier noch von der Landwirtschaft. Ein bisschen Unterstützung gibt es von den Regierungen Tschechiens und Rumäniens und von Hilfsorganisationen. Projekte gegen den Arbeitsplatzmangel, zum Beispiel tschechische Bücher, Zuschüsse für den Bau neuer Straßen, denn die Dörfer sind zum Teil 12 Kilometer voneinander entfernt und nicht durch Straßen verbunden. Frau Dloha lebt seit ihrer Geburt in dem Dorf Bieger. Sie erzählt, wovon das Leben in ihrem Heimatdorf bestimmt ist.
Wie wir hier leben, das Wichtigste ist, genügend Brennholz für den Winter zu haben. Der ist hier nämlich recht lang und hart. Im November beginnt er und dauert bis April. Wir legen Vorräte für den Winter an. Wenn einer von uns krank wird, dann gehen wir nach Ul. Der Arzt kommt nur etwa einmal im Jahr hierher. Autobusse verkehren hier nicht, Pferde haben wir keine. Der Weg dorthin dauert 3 Stunden. Auch zum Einkaufen gehen wir dorthin. Die Einkäufe tragen wir auf dem Rücken nach Hause. Mein Sohn ist in Brzaza zur Schule gegangen. Auch dorthin sind wir zu Fuß gegangen mit dem Rucksack auf dem Rücken.
Frau Dloha beobachtet, wie es die Jugend von hier wegzieht. Trotz des Bedauerns, das in ihren Schilderungen mitschwingt, zeigt sie Verständnis.
Unsere Jungen, wenn sie heiraten wollen, oder die Mädchen, wo sollen sie arbeiten? Hier bei uns gibt es keine Arbeit, nur auf dem Feld. Und auf unserem hier wächst kaum etwas. Und das Wenige, das hier wächst, fressen die Wildschweine. Die alten Leute hier können die Felder nicht mehr bestellen. Ich weiß nicht genau, wie viele Bewohner Bieger heute noch hat, um die 200 vielleicht, aber früher waren es über 500.
Auch früher schon seien die Leute von hier weggegangen, als sie selbst ein Kind war, sagt Frau Dloha.
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie die Leute damals weggingen. Ich war noch sehr klein damals. Ein Tscheche kam zu uns in die Schule, berief eine Versammlung ein und rief die Leute dazu auf, in die Tschechoslowakei zu gehen. Das wird zu der Zeit gewesen sein, als die Deutschen damals aus der Tschechoslowakei wegzogen, als sie verjagt wurden. Einige hiesige Familien folgten diesem Aufruf. Mein Vater sagte zu meiner Mutter, komm, lass uns auch gehen, wenn der geht und der auch. Sie entgegnete, wenn du gehen willst, dann geh. Und wenn eines der Kinder mit dir mitgehen will, dann kannst du es mitnehmen. Aber wir wollten nicht, wir blieben also alle. Die gegangen waren, kehrten aber bald darauf zurück. In Tschechien waren ihnen solche Häuser zur Verfügung gestellt worden. Dort fanden sie beinahe noch gebratene Eier und gerade erst abgekühlten Tee. Die Deutschen waren ja schließlich gezwungen worden zu gehen. An den Wänden stand, welche Gräueltaten die Deutschen begangen hatten, teilweise mit Blut geschrieben. Die Leute, die von dort zu uns zurückkehrten, sagten damals, wie hätten wir dort leben können? Und wissen Sie, wo das war? Irgendwo bei Cheb Eger.
Die tschechische Minderheit im Banat hat einen eigenen Bischof, Bischof Mašek. Wir baten ihn um eine Prognose für die Zukunft der tschechischen Minderheit hier. Diese Frage habe er schon einmal gestellt bekommen, sagt er. Damals habe er geantwortet:
A já jsem říkal, že jsme vytrvali přes 170 roku.
Ich sagte damals, dass wir hier über 170 Jahre durchgehalten haben. In 50 Jahren jedoch wird nur noch eine Handvoll Tschechen hier leben. Die Reaktion war: Herr Pfarrer, Sie sind aber schwarz. Ich entgegnete jedoch, dass ich nichts schwarz, sondern realistisch sehe. Es werden hier immer weniger Kinder geboren. Familien mit 5 oder mehr Kindern gibt es kaum noch und die Alten sterben. Es sterben 3-mal mehr alt, als Kinder geboren werden. Die jungen Erwachsenen gehen dann weg. Mit Tränen in den Augen zwar, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie müssen Geld verdienen. Wenn sie ihren Lebensunterhalt hier verdienen könnten, würden sie nicht gehen. Denn das, was unsere Jugend hier erfährt, findet sie in Tschechien, zwischen all den Unbekannten nicht mehr. Diese überwältigende Kultur des Herzens nämlich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Forum Gesellschaft für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachází